BioGet. Einfach mehr Wissen. Ein Podcast nicht nur für Biofreaks. Informativ und interdisziplinär.
Grüße aus dem schönen Wien. Hier ist Ihre wöchentliche Dosis zu unterschiedlichen Themen der Biologie. Wenn Sie mehr wissen wollen, sind Sie bei mir gut aufgehoben. Mein Name ist Ulrike Randl-Gadora, physische Anthropologin und Biologielehrerin für höhere Schulen. In den letzten drei Episoden ging es um die Teilung von Prokaryoten, vor allem um Bakterien. Ab heute beschäftigen wir uns mehrere Folgen lang mit der Teilung von eukaryotischen Zellen. Zunächst steht die Mitose im Mittelpunkt. Dabei werde ich nicht nur erklären, wie sie konkret abläuft, sondern auch, was so alles mit ihr zusammenhängt. Es geht also dabei auch um Stammzellen, die Zelldifferenzierung und auch um die Alterung von Zellen. Außerdem ist es notwendig, über den Bauplan eines Chromosoms Bescheid zu wissen und mit dem Begriff Chromosomensatz etwas anfangen zu können. Und dann werden wir uns auch mit der Meiose beschäftigen, also mit der speziellen Teilung von Keimzellen. Danach geht es um die Teilung von Protisten, also um die Teilung von Einzellern unter den Eukaryoten. Und schon sind wir mitten im Bereich der Reproduktion, also der Fortpflanzung. Neue Fachbegriffe werde ich wieder etymologisch erklären, und wenn das recht viele in einer Episode sind, dann mache ich das in einer eigenen Rubrik am Ende dieser Episode. Wir konzentrieren uns also zunächst einmal auf die Mitose. Dazu werden wir uns heute den Aufbau eines Chromosoms anschauen und was dann noch so dazugehört, damit man die Zellteilung besser versteht. In der nächsten Episode geht es dann um den konkreten Ablauf der Mitose und dann gibt es noch eine Episode über Stammzellen und Zelldifferenzierung. Was ist nun die Mitose? Die Mitose ist die übliche Teilung aller somatischen Zellen, also von allen Körperzellen. Ich möchte hier gleich anmerken, dass es eine Mitose auch bei Keimzellen gibt. Dazu werde ich später aber ohnehin noch etwas sagen. Welchen Zweck hat nun die Mitose? Wenn man den versteht, wird klar, warum es bestimmte Phasen bei der Mitose gibt und warum sie so ablaufen und nicht anders. Die Mitose ist aus zwei Gründen notwendig. Zum einen wird sie gebraucht, damit Mutterzellen ihre Erbinformation 1:1 an die Tochterzellen weitergeben können. Und zum anderen geht es bei der Mitose darum, einfach nur mehr Zellen zu produzieren. Was bedeutet das? Stellen Sie sich dazu einfach einen Menschen vor, der aus einer einzigen Zelle, nämlich aus der befruchteten Eizelle, aus der Zygote entsteht. Er ist, wenn er geboren wird, kein Einzeller, sondern ein Vielzeller. Er fängt aber mit einer Zelle an, so wie die Bakterienkultur in der vorherigen Episode. Aber wenn sich dann diese Zelle teilt, dann bleiben diese Zellen und alle weiteren, die noch durch Teilung entstehen werden, in Verbindung. Sie leben nicht als Einzelzellen weiter, sondern werden zu Geweben und Organen. Jede Zelle teilt sich weiter und hat die gleiche Erbinformation in ihrem Zellkern wie alle anderen somatischen Zellen dieses Organismus auch. Und alle Zellteilungen, die dazu führen, dass mehr Zellen entstehen und diese Zellen alle die komplett gleiche Erbinformation enthalten, basieren auf Mitose. Auf diesen Anfang, den ein Vielzeller nimmt, der aus einer befruchteten Eizelle hervorgegangen ist, werde ich dann später noch einmal zurückkommen. Der erste Mensch, der je eine sich teilende Zelle beobachtet und auch erkannt hat, worum es dabei am Ende geht, war Robert Remak. Er hat Mitte des 19. Jahrhunderts daran geforscht und damit die Embryologie begründet. Veröffentlicht wurden seine Erkenntnisse aber nicht von Robert Remak selbst, sondern von Rudolf Virchow. Das halte ich für wichtig, hier noch einmal zu erwähnen. In der Episode über die Entdeckung der Zelle habe ich genauer darüber berichtet. Rudolf Virchow ist ein Arzt an der Charité in Berlin gewesen. Wir kennen ihn allgemeinhin als berühmten Pathologen. Er hat die Zellularpathologie begründet. Remak und Virchow sind also zwei wichtige Namen, was die Erforschung der Zelle betrifft. Remak hat die Teilung von Stammzellen beobachtet und zwar von Hühner- und Froschembryos. Und das waren somatische Zellen. Als somatische Zellen werden alle Zellen eines Organismus bezeichnet, die nicht für die Fortpflanzung zuständig sind, also beispielsweise Hautzellen oder Muskelzellen oder zum Beispiel auch Magenschleimhautzellen. Wenn sich der Kern von somatischen Zellen teilt, spricht man von Mitose. Wenn sich der Kern von Keimzellen teilt, nennt man das Meiose. Die Meiose gibt es nur bei Keimzellen. Die Mitose hingegen kann es bei vielen Spezies sowohl bei somatischen Zellen als auch bei Keimzellen geben. Pilze und Algen sind Beispiele dafür. Bei Pilzen gibt es eine mitotische Teilung von bestimmten Keimzellen. Diese Sporen werden dann als Mitosporen bezeichnet. Und wenn Sporen beides, also eine Meiose und eine Mitose durchlaufen, dann nennt man sie Meiomito- oder Mitomeosporen. Über die Fortpflanzung von Algen und Pilzen und welche Keimzellen es da sonst noch gibt, werden Sie dann in den Episoden über den Generationswechsel erfahren. Heute geht es erst einmal nur um die Mitose bei Vielzellern und um die unmittelbaren Zusammenhänge. In welchen Schritten diese Mitose abläuft, weiß man schon seit 1875. Der Botaniker Eduard Strassburger und der Anatom Walter Fleming haben die ersten eingehenden Untersuchungen der Mitose durchgeführt. Strassburger hat ein Lehrbuch der Botanik verfasst und Fleming hat wie alle Zoologen das Problem gehabt, dass tierische Zellen unter dem Mikroskop nicht so gut sichtbar sind. Deswegen hat er mit verschiedenen Färbetechniken für Zellen experimentiert. Und durch diese Experimente hat er es dann geschafft, die heute als Chromosomen bekannten Träger der Gene im Lichtmikroskop sichtbar zu machen und zu beobachten. Die Bezeichnung Chromosom geht wieder auf einen anderen Anatomen zurück, nämlich auf Heinrich Waldeyer, der ein bis heute geschätztes Lehrbuch für Medizinstudierende verfasst hat. Dass so eine Zellteilung nicht einfach nichts ist, wird deutlich, wenn man an die Risiken denkt, die bei der Teilung einer Zelle bestehen. Die Zelle muss etwa ziemlich genau wissen, wann es Zeit ist, sich zu teilen, damit ihre Kosten-Nutzen-Rechnung aufgeht. Sie muss Umweltfaktoren mit berücksichtigen und sie darf während so einer Zellteilung nicht eine einzige Information der DNA verlieren. Deswegen muss so eine Zellteilung penibel vorbereitet werden. Diese Vorbereitung ist bei Prokaryonten schon heikel genug, aber bei Eukaryonten ist diese Vorbereitung noch sehr viel aufwendiger. Damit sich eine ihrer Zellen teilen kann, braucht diese Zelle nicht nur eine bestimmte Größe, sondern auch eine bestimmte Reife. Zellen verändern sich nämlich im Laufe ihres Lebens. So gibt es Mutterzellen, die zu Vorläuferzellen und schließlich zu reifen, funktionstüchtigen Zellen werden. Das kann je nach Zelltyp Stunden, Tage oder sogar Jahre dauern. Der Sinn und Zweck der Mitose liegt vor allem in der Vermehrung von Zellen und im Kopieren von DNA, damit ein Gewebe, ein Organ oder ein ganzer Organismus wachsen kann, sich Zellen erneuern und abgestorbene Zellen ersetzt werden können. Und die Tochterzellen sind durch die Mitose beinahe so etwas wie Klone der Mutterzelle. Jede Zelle durchlebt im Laufe ihres Lebens einen wiederkehrenden Zellzyklus, der aus zwei Phasen besteht, die sich abwechseln. Da gibt es einmal die M-Phase, das ist die Mitosephase, also die Teilung des Zellkerns mit der sogenannten Zytokinese. So nennt man es, wenn sich die Zelle dann schlussendlich teilt. Diese M-Phase werde ich in der nächsten Episode dann genau erklären. Und die zweite Phase ist die Interphase. Diese Zwischenphase dauert relativ lang, weil in der Interphase das Chromatin arbeitet und sehr viele Prozesse ablaufen. Außerdem muss die nächste Kernteilung schon wieder vorbereitet werden. Der Zeitpunkt und die Geschwindigkeit der Zellteilung müssen dabei genau abgestimmt sein. Wie oft sich dieser Zyklus wiederholt, hängt vom Zelltypus ab und ist genetisch vorgegeben. Damit sich eine Zelle aber nicht unbegrenzt beliebig oft teilt, hat die Natur eine ganz besondere Form des Todes hervorgebracht, die sogenannte Apoptose. Diese wird auch als programmierter Zelltod bezeichnet, weil die Apoptose den Tod bestimmter Zellen kontrolliert und genetisch vorgegeben ist. Durch den programmierten Zelltod findet der Zellzyklus schließlich ein Ende. Der Zellzyklus wird also kontrolliert. Funktioniert diese Regulation nicht und gerät die Zellteilung außer Kontrolle, entsteht aus einer Zelle eine Tumorzelle. An der Apoptose sind mehrere sogenannte Suppressorproteine beteiligt, die auch das Zellwachstum und die Zelldifferenzierung kontrollieren. So wird sichergestellt, dass Zellen nicht unbegrenzt alt werden, sich also nicht ewig teilen können, sondern ersetzt werden müssen, sobald sie ihre Funktionen nicht mehr in vollem Ausmaß wahrnehmen können. Außerdem werden durch die Apoptose Zellen, die nicht mehr benötigt werden, abgebaut. Das ist beispielsweise notwendig, damit sich beim Embryo aus einer Handpartel Finger entwickeln. Was aber, wenn die Zellen sich nicht so oft teilen können, wie von der Natur aus vorgesehen ist? Dazu muss man wissen, dass bei so einer Zellteilung auch das Grundgerüst, das Skelett einer Zelle, stabil bleiben muss. Und auch ein Zellkern hat so ein Gerüst, das ihn stabil hält. Und der Aufbau so eines Zell- und Zellkernskeletts ist in der DNA festgeschrieben. Dort drin steht die Rezeptur dieser Strukturproteine, die dafür notwendig sind. Und wenn diese Rezeptur fehlerhaft ist, dann gibt es Probleme. Durch verschiedene Genmutationen können Erkrankungen auftreten, die das Altern von Zellen dramatisch beschleunigen. Je nach Syndrom kann so eine Mutation vererbt werden oder spontan auftreten. Je früher so eine Erkrankung manifest wird, also in Erscheinung tritt, umso kürzer ist in der Regel die Lebenserwartung. Diese Erkrankungen gehören zu den seltenen Erbkrankheiten. Ein Beispiel dafür ist das Hutchinson-Gilford-Syndrom, besser bekannt als Progerie. Die ursächliche Mutation tritt spontan auf und ist der Grund für eine besonders schnelle Alterung von Zellen. Diese Mutation betrifft ein Gen, das das Rezept für den Zusammenbau eines bestimmten Strukturproteins enthält, dieses also kodiert. Dieses Protein nennt sich Lamin A und wirkt im Zellkernskelett. Es sorgt dafür, dass der Zellkern stabil bleibt und die Zellteilung nicht zusammenbricht. Durch die Mutation wird dieses Lamin A aber nicht richtig zusammengebaut. Stattdessen entsteht ein Protein, das man als Progerin bezeichnet. Die Folge ist, dass der Zellkern instabil ist und dadurch die Zellteilung sehr oft nicht funktioniert. Ein betroffenes Individuum stirbt in der Regel in einem recht jungen Alter. Drei Links dazu finden Sie bei den Episodenotes. Die Alterung von Zellen ist Gegenstand aktueller Forschung und dabei geht es nicht nur darum, einen Weg zu finden, damit Menschen ewig jung bleiben. Es geht auch darum, Menschen zu helfen, die so einen Gendefekt haben. Denn auch wenn es mittlerweile Medikamente gibt, die deren Leben um 1 oder 2 Jahre verlängern, so ist das für die Betroffenen nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Denn eine Heilung ist bis heute nicht möglich. Schauen wir uns nun das an, was bei der Zellteilung auseinanderdividiert und auf 2 Tochterzellen aufgeteilt werden soll. Es geht um die DNA. Und die muss auf eine Zellteilung vorbereitet werden. Sämtliche Erbinformationen müssen kopiert, also verdoppelt, und danach auf 2 gleiche Hälften verteilt werden, bevor sich eine Zelle teilen kann. Und da so ein DNA-Faden sehr lang sein kann, muss das Ganze geordnet passieren. Seit 2020 wissen wir, dass das menschliche Genom 3,2 Milliarden Basenpaare enthält und jedes Basenpaar 0,34 Nanometer lang ist. Daraus ergibt sich rein rechnerisch ein guter Meter als Länge für so einen DNA-Faden. Der Durchmesser der DNA beträgt 2 Nanometer. In allen somatischen Zellen des Menschen ist dieser DNA-Faden doppelt vorhanden. Man spricht von einem diploiden Chromosomensatz. Eine diploide Zelle hat demnach in ihrem Kern mehr als 2 Meter DNA. Das ist ziemlich lang, wenn man bedenkt, dass die DNA im Zellkern drinnen Platz haben muss. Und dieser Zellkern ist ja selbst nur 5 bis 15 Mikrometer groß. Und damit dieser lange Faden nicht so leicht verknotet, abreißt oder irgendwo während der Teilung eingequetscht wird, ist der DNA-Faden auf verschiedene Chromosomen aufgeteilt. Der einfache, also haploide Chromosomensatz von uns Menschen besteht deswegen aus 23 verschiedenen Chromosomen. Jedes davon unterscheidet sich vom anderen, jedes ist wichtig und keines ist durch ein anderes ersetzbar. Sämtliche Erbinformationen der DNA sind also auf mehrere Chromosomen verteilt. alle genetischen Informationen in einem Zellkern zusammen, bezeichnet man als Genom. Und alle unterschiedlichen Chromosomen einer Zelle zusammen als Chromosomensatz. Von einem einfachen oder haploiden Chromosomensatz sprechen wir, wenn jedes dieser Chromosomen nur ein einziges Mal im Zellkern vorkommt. Das ist der Fall in unseren Keimzellen, also in den Eizellen und Spermien. In einem doppelten oder diploiden Chromosomensatz gibt es jedes dieser Chromosomen doppelt, also zweimal. Das ist bei allen anderen unserer Zellen der Fall. Wir haben daher in allen unseren somatischen Zellen im Normalfall 46 Chromosomen, 2 mal 23. Ob der Chromosomensatz in einer Zelle einfach oder mehrfach ist, wird in einem Text durch den Buchstaben N gekennzeichnet. N wie Nordpol oder November. So wie in der letzten Episode schon erklärt, ist N der Buchstabe, der häufig für eine Anzahl verwendet wird. Hier verwenden wir ihn als Kleinbuchstaben. N steht für haploid, also den einfachen Chromosomensatz, und 2N steht für diploid, also den doppelten Chromosomensatz. Es gibt dann auch noch Fälle, in denen ein Chromosomensatz 3N, 4N, 6N oder höher ist, das heißt triploid, tetraploid, hexaploid oder höher. Man nennt das den Grad der Ploidie. Der Grad der Ploidie gibt an, wie oft ein Chromosomensatz in einer Zelle vorhanden ist. Beispiele für Organismen, die einen höheren Ploidiegrad haben, sind der hexaploide Saatweizen mit einem sechsfachen Chromosomensatz, die oktoploiden Störe mit einem achtfachen Chromosomensatz oder die dekaploiden Erdbeeren mit einem zehnfachen Chromosomensatz. Der Ploidiegrad ist bei höheren Wirbeltieren wie dem Menschen fixiert. Eine Abweichung davon hätte gravierende Auswirkungen. Es gibt aber auch Spezies, die hier recht flexibel sind, was ihren Ploidiegrad betrifft. Ein Beispiel dafür ist Calta palustris, die Sumpfdotterblume. Sie ist meistens oktoploid, kann aber auch diploid bis dekaploid sein. Sie hat je nachdem 16 bis 80 Chromosomen, also 8 Chromosomen im haploiden Chromosomensatz. Ein Spulwurm hat nur ein einziges Chromosom und am anderen Ende der Rekorde steht eine Pflanze der Gattung Ophioglossum, nämlich Ophioglossum reticulatum. Das ist eine südasiatische Natternzungenart, ein Farn mit sage und schreibe 1260 Chromosomen im doppelten Chromosomensatz. Soweit so gut. Um einen Überblick zu haben, werden in der Genetik die Chromosomen der Größe nach geordnet und durchnummeriert. Das Größte bekommt die Nummer 1. Es enthält bei uns Menschen 8% der gesamten DNA. Und mehr Gene als jedes andere unserer Chromosomen. Unsere Chromosomen 1 bis 22 nennt man Autosomen. Die sind alle X-förmig. Und das Chromosom 23 ist ein sogenanntes Gonosom, also ein Geschlechtschromosom. Das kann wie ein X aussehen oder wie ein Y. Um den Ablauf der Kernteilung besser zu verstehen, ist es notwendig, sich zuerst mit dem Grundbauplan von so einem Chromosom auseinanderzusetzen, also mit den dafür strategisch wichtigen Teilen eines Chromosoms. Die Form eines typischen Chromosoms erinnert an ein X. Tatsächlich ist dieses X aus zwei Hälften zusammengesetzt, einer linken und einer rechten. Und jede dieser beiden Hälften hat einen Arm, der nach oben ragt und einen, der nach unten zeigt. Der obere ist kürzer als der untere. Und das ist kein Zufall, sondern liegt daran, dass in der Genetik nicht nur die Chromosomen der Größe nach geordnet werden, sondern auch ihre Orientierung festgelegt ist. Der kurze Arm wird mit dem Buchstaben P wie Paula oder Papa gekennzeichnet und der lange Arm mit dem Buchstaben Q oder Q wie Quelle oder Quebec. Diese Buchstaben schreibt man übrigens klein. Nur durch eine vorgegebene Anordnung der Chromosomen ist es möglich, Details eines Chromosoms genau und strukturiert zu lokalisieren. Jeder Arm eines Chromosoms enthält bestimmte Informationen der DNA. Und wegen der Genomsequenzierung wissen wir heute ganz genau, welche Information wo zu finden ist. Wenn man Chromosomen einfärbt, dann kann man ein querverlaufendes Bandenmuster erkennen, das für jedes Chromosom charakteristisch ist. Die linke Hälfte eines Chromosoms besteht also aus einem kurzen und einem langen Arm. Und beide Arme sind über ein sogenanntes Zentromer miteinander verbunden. Und bei der rechten Hälfte ist es genauso. So eine Hälfte aus einem P- und einem Q-Arm und dem Zentromer als Verbindung nennt man Chromatid. Die zwei zusammengehörenden Hälften eines Chromosoms heißen Schwesterchromatiden. Sie enthalten in den somatischen Zellen identische Informationen und sind über das Zentromer miteinander verbunden. Das Zentromer verbindet also nicht nur die beiden Teile eines Chromatids, also P- und Q-Arm, sondern auch die beiden Schwesterchromatiden miteinander. Das Zentromer hat aber nicht nur die Aufgabe, diese Teile zusammenzuhalten, sondern beim Zentromer bildet sich im Zuge der Aufteilung der Chromosomen auf die beiden künftigen Tochterzellen ein sogenanntes Kinetochor aus. Das ist eine Andockstelle. Die Chromosomen zeigen also ein typisches Bandenmuster. An jedem Ende eines Arms gibt es eine ganz spezielle Region, die man als Telomer bezeichnet. Diese Region braucht so ein Chromosom, um sich in den Keimzellen im Zuge der Meiose an der Zellkernmembran festzuhalten. Und mit jeder Zellteilung wird diese Region ein wenig kürzer. Das ist auch einer der Gründe, warum eine Zelle altert. Auf etwas möchte ich an dieser Stelle noch hinweisen. Da die beiden Schwesterchromatiden die gleichen genetischen Informationen enthalten und dadurch bei zwei Schwesterchromatiden nur die DNA-Menge verdoppelt ist, wird manchmal in der Literatur so ein einzelnes Chromatid auch als Chromosom oder Tochterchromosom bezeichnet. Ich halte das für irreführend und empfehle, nur dann den Begriff Chromosom zu verwenden, wenn beide Schwesterchromatiden miteinander verbunden sind, also vier Arme zusammenhängen. Was jetzt noch folgt, ist die Etymologie der Fachbegriffe. Der Begriff Apoptose kommt vom griechischen Apoptosis und bedeutet Abfall, Abwurf oder Niedergang. Dieser Begriff wird in der Biologie für den programmierten Zelltod verwendet. Das Mer in Zentromer kommt vom griechischen Meros und bedeutet Teil. Dieses Mer verwenden wir zum Beispiel in Begriffen wie Meromelie, Chromomer, Telomer, Zentromer. Dann gibt es die Begriffe Haploid, Diploid, Triploid, Tetraploid und so weiter bis Polyploid. Da steckt das Plo drinnen. Das Id haben wir schon mal besprochen und das Plo kommt vom griechischen Ploos und bedeutet Reise. Dann dieses H, Di, Tri, Tetra und so weiter. Das gibt eine Anzahl wieder. Das Di kommt zum Beispiel vom griechischen Dis, das bedeutet zwei. Oder Tetra kommt vom griechischen Tetra, das bedeutet vier. Dann Poly kommt vom griechischen Polis, bedeutet viel. Und so eine Anzahl ist oft kombiniert mit diesem Ploos. Zum Beispiel das griechische Haploos bedeutet einfach. Wir verwenden das in Haploid. Oder das griechische Diploos bedeutet zweifach, doppelt. Wir verwenden das in Diploid. Also in Kombination mit einer Anzahl verwenden wir Ploos in der Biologie eigentlich recht häufig. Also da gibt es dann Begriffe wie Haplophase, Haploid, Haplont, Diplophase, Diploidie, Diploid, Triploid, Tetraploid, Hexaploid, Polyploid, Aneuploidie, das wäre die Abweichung von der normalen Anzahl an Chromosomen. Und diese Anzahlbegriffe aus dem Griechischen verwenden wir auch recht oft. Das Dis zum Beispiel auch in Disaccharid. Oder das Tetra zum Beispiel in Tetrapack oder Tetrapoden, Tetrazykline. Und das Poly zum Beispiel noch in Polyhymnia, Polytechnicum, Polynesien. Wir kommen zum Begriff Kariogramm. Dieses Gramm kommt vom griechischen Gramma und bedeutet Geschriebenes. Wir verwenden dieses Gramma zum Beispiel in Grammophon, Telegramm oder Grammatik. Dann der Begriff Kinetochor. Dieses Chor kommt vom griechischen Choros und bedeutet Raum, Ort. Es gibt da noch einen Begriff, wo wir das drin haben, nämlich in Chorologie. Wo es aber nicht drin steckt, das ist in Begriffen wie Chor, Choral oder Choreografie, weil diese Begriffe ein anderes griechisches Wort als Hintergrund haben, nämlich das griechische Choros, das bedeutet Tanzplatz. Hier ist die Betonung eine andere. Also verwechseln Sie Choros, nicht mit Choros. Dann der Begriff Meiose kommt vom Griechischen Meiosis und bedeutet Verkleinerung. Wir verwenden diesen Begriff in Meiosporen, Meiosporangium und so weiter. Dann der Begriff Mutation kommt vom Lateinischen Mutatio und bedeutet Veränderung, Wechsel oder Tausch. Wir haben dieses Mutatio in den Begriffen Mutagen, Mutieren, Mutation. Der Begriff Mutation ist im 19. Jahrhundert für den Stimmbruch verwendet worden und hat dann einen Bedeutungswandel erfahren, und zwar durch den niederländischen Biologen Hugo Marie de Vries. Er hat dieses Wort nämlich 1901 für die Veränderung des Erbguts eingeführt. Er war übrigens einer von den Forschern, die die Mendelschen Regeln von Gregor Mendel wiederentdeckt und bestätigt haben. Dann der Begriff Regulation, der kommt vom Lateinischen regulare, das bedeutet Regeln einrichten. Wir haben diesen Begriff zum Beispiel drin in Regulierungsbehörde, Abwasserregulierung, Regelkreis. Dann Spore kommt vom Griechischen Spora, das bedeutet das Säen, die Saat, die Zeugung, Abstammung. Wir verwenden das zum Beispiel in Pilzsporen, Sporenbildung und so weiter. Sporangium. Dann Suppressorprotein. Dieses Suppressor besteht aus zwei lateinischen Wörtern. Das Sub schreibt man normalerweise mit S-U-B wie Bertha. Und wenn das aber vor einem P ist, das heißt vor einem Paula, P wie Paula, dann wird dieses B in ein P umgewandelt und man schreibt es dann S-U-P, mit einem harten P. Und das bedeutet im Lateinischen unter. Wir verwenden dieses Sub zum Beispiel in Immunsuppression, in Subtraktion und so weiter. Dieses Pressor in Suppressorprotein kommt vom Lateinischen premere und bedeutet drücken. Wir verwenden das zum Beispiel in Depression, Impressionismus oder auch in Suppressorprotein, Immunsuppression. Dann das Telo in Telomer kommt vom Griechischen Telos. Das bedeutet Ende, Ziel, Zweck, Vollendung, Erfüllung. Wir verwenden dieses Telos in Telophase, Telomer, Telekommunikation. Hier bietet sich übrigens eine philosophische Diskussion an über die Bedeutung von Telos in Ethik und Naturwissenschaften. Nach Aristoteles hat ein Lebewesen nämlich seinen Telos erreicht, weil es seine Entwicklung vervollständigt hat und sich selbst reproduzieren kann. Insekten haben demnach ihren Telos erreicht, wenn sie das Stadium der Imago erreicht haben, also beispielsweise ein Schmetterling aus seiner Puppe geschlüpft ist und die Flügel entfaltet hat. Weiter werde ich das jetzt aber nicht ausführen. Es gibt in den Episode Notes einen Link für Sie, falls Sie ein Fan von Philosophie sein sollten. Und bei der Gelegenheit auch noch gleich einen zur Herkunft, wenn auch nicht aller, aber doch sehr vieler Begriffe. Zwei Begriffe schauen wir uns noch an. Das eine ist die Tumorzelle, und zwar dieses Tumor kommt vom Lateinischen Tumor, das bedeutet Wucherung, Geschwulst, Schwellung. Wir verwenden das zum Beispiel in Gehirntumor. Dann Zellzyklus. Dieses Zyklus kommt vom Griechischen Kyklos, das bedeutet Kreis, Umkreis, Rad, kreisförmiger Gegenstand, Kreislauf. Beziehungsweise kommt es vom Lateinischen Zyklus oder Kyklus, das bedeutet Kreis oder astronomischer Zeitkreis. Wir verwenden Zyklus zum Beispiel in Menstruationszyklus, Mondzyklus, Zellzyklus und so weiter. Ich denke, das reicht für heute an Information. Lassen Sie das, was Sie gehört haben, erst einmal sacken. Nächste Woche geht es dann darum, wie die einzelnen Schritte bei der Mitose nacheinander ablaufen. Ciao, mes amis. Wenn Ihnen dieser Beitrag gefallen hat, dann geben Sie mir doch bitte einen Daumen nach oben. Sollten Sie konstruktives Feedback für mich haben, dann senden Sie dieses an bioget@outlook.de. Danke.
Das war eine Folge des BioGet von Ulrike Randl-Gadora zu unterschiedlichen Themen der Biologie. Wer mehr wissen will, ist bei ihr gut aufgehoben.